Vor Gericht und davor selbst in
Ja.
Gottes Hand.
Hallo und grüß euch bei Ich gleich. Es hat lange nichts mehr von uns gehört. Wir haben lange nichts mehr getan. Das letzte Thema war bei uns E-Mobility. Und ja, jetzt haben wir lange keine Zeit mehr gehabt, David, weil wir, glaube ich, beide ein bisschen viel zu tun haben. Wie geht's dir denn eigentlich?
Ja, Marc, freut mich mal, hier wieder zu sehen. Lange nicht mal die Ehre gehabt. Gut, am Telefon und WhatsApp. Aber ja, jetzt sehen wir uns einmal in Personen wieder.
Ja. Und statt dass wir mal richtig machen oder einen Podcast.
Jetzt machen wir wieder mal einen Podcast und ein bisschen peinlich ist es schon, wir sitzen noch gerade in der Dr. Johann Streitergasse. Die Leute spazieren da bei uns vorbei. Wir haben mein Bierle schon getrunken. Du?
Ja.
Du hast schon du
ein Mineralwasser. Aber hat es der Live-Charakter, also dass man ein bisschen blöd umschauen kann.
Ja, weißt du, unser ganzes Audio-Equipment da auf dem Tisch hinausgeteilt. Das passt ganz gut, glaube ich. Nein, gut geht's mal, danke. Es ist allerweil recht viel zu tun. Im Museum, wie sonst wo, tut sich allerweil sehr viel. Aber spannende und herausfordernde Zeiten und aber auch viel inhaltliche Arbeiten. Also von dem her passt ganz gut. Aber wie gesagt, eigentlich so die Freizeitgeschichten mit dir, die sind ja noch ganz geil.
Ja, eben. Es stimmt. Aber nicht, dann schaffen wir es nie. Das heißt, dass unsere Freizeit ein bisschen limitiert ist. Nein, ja, bei mir nicht viel Neues. Viele Delegationen in letzter Zeit, die da waren. Unter anderem letzte Woche war eine OSZE-Delegation, vor allem mit Leuten aus der Ukraine da, die sich über den Bildungsbereich interessiert haben. Das war eigentlich ein Highlight von mir, weil es super nette Gruppe war, voll interessiert. Und nachher haben wir das Glück gehabt, dass wir jetzt bei dem warmen Oktobertag auch noch einen super schönen Tag erwischen haben, wo wir übers Grüner Joch gefahren sind. Und das war natürlich auch für mich herrlich.
Natürlich mit E-Mobility.
Genau.
Nein, ich wollte nichts mehr weiter sagen. Weiter.
Nein, selber. Und ja, heute war eine Kärntner-Delegation da. Man hat irgendwie nur zu tun. Ja, verschiedene neue Projekte, die aber jetzt nicht interessant sind zu erzählen.
Das spoilern wir noch später.
Genau, also.
Nein, ich darf noch zwei Sachen, darf ich noch ergänzen, weil apropos Podcast, da muss ich wieder dabei sein. Es gibt wieder eine neue Folge vom Podcast Mehr als Pulcini. Das darf ich mal Werbung in eigener Sache machen. Ein Podcast, der was vom Naturmuseum Südtirol ausgeht und von zwei Schülerinnen, Lena Karli und Martina Kössler, geleitet werden. Und bei der letzten Ausgabe, es gibt inzwischen schon 5 Folgen online, werde ich interviewt und es geht um die Mondausstellung. Also wenn die Mondausstellung interessiert im Naturmuseum, erstens gern vorbeikommen natürlich. Und zweitens Podcast umlosen.
Ja, ich weiß schon, dass das jetzt ein Wink mit dem Zahnfall war. Das merkt, du warst noch nie zusammen, aber hier werden wir natürlich irgendwann nachholen.
Genau, erstens warst du nicht zusammen, hast du den Podcast schon mal umgekocht?
Im Podcast war ich umgekocht. Nein, ich finde eigentlich toll. Also ich finde es einfach ein tolles Konzept, dass zwei Oberschülerinnen eben machen.
Richtig.
Das ist einfach interessant, dass auch die zwei so motiviert sind, muss ich sagen. Und Kompliment, ich finde, sie machen es um einiges besser wie mir.
Ja, ist gar nicht schwierig.
Ganz fix überhaupt, was die Vorbereitung angeht. Also, nein, Hut ab. Apropos Podcast, es gibt ja noch einen neuen Südtiroler Podcast, für den können wir ja ein bisschen Werbung machen.
Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt.
Pudel und Stuben heißt er.
Pudel und Stuben.
Pudel und Stuben. Und das sind, soweit ich es verstanden habe, drei Südtiroler, die einfach so wie mir ein bisschen über alles Mögliche reden. Und ja, ist, glaube ich, ganz unterhaltsam. Sie haben jetzt auch schon, ich weiß nicht, die vierte, fünfte
Folge. Das sind ein bisschen regelmäßiger, glaube ich, als wir, genau, mit der Ausstrahlung. Gell?
Also das ist super. Und nein, wir freuen uns, dass die Podcast-Community wächst. Und es sind ja noch ein, zwei Projekte in der Pipeline, die wir aber noch nicht erzählen dürfen, aber scheint sich das Podcast ein bisschen in Südtirol ankommen.
Ja, dann wird es Zeit für das erste Podcast-Meeting in Südtirol, von Südtiroler, für Südtiroler, mit Südtiroler.
Ja,
also war eigentlich anzusetzen.
Eben, oder? Wenn wir mal Zeit haben, dann darf man es halt ja gerne machen.
Also, liebe Pudel und Stuben, wenn Sie ins Herz kontaktiert sind, dann machen wir was gemeinsam.
Genau, und mehr als Pulcini natürlich auch.
Natürlich, aber diese Nachricht leite ich weiter.
Wunderbar.
Eine gute Nachricht gibt es. Das werden wir jetzt auch in unserer Beschreibung editieren. Wir haben eine Förderung gekriegt vom Land für Deutsche Kultur. Da sind wir sehr dankbar, die unsere laufenden Kosten so gut wie alle abdecken können.
Wir sind überrascht,
super Geschichte. Also, dass das jemand toll findet, beim Land für Deutsche Kultur oder sonst überhaupt. Nein, es ist für uns super toll, dass da die Serverkosten, Domainkosten, Hosting, Schnitt und so weiter, dass das alles, das meiste zumindest getragen werden kann und dass wir auch ohne Werbung weiterhin aussenden können, wobei Werbung wäre.
Werbung war eh nicht im Vorkommen, aber so muss das, unsere Geldbeutel werden sich darüber
freuen. Werden nicht mehr so sehr belastet
und das ist gut, also vielen, vielen Dank. Auch
ans Amt für Deutsche Kultur und an das Land Südtirol. Danke.
So, ja, vielleicht sagen wir, wieso wir da jetzt eben in der Dr. Streitergasse sein. Das ist nicht leider, weil es so nah ein Naturmuseum ist, sondern weil wir heute über ein Thema sprechen werden, das eigentlich Südtirol in den letzten Jahren, muss man fast sagen,
Jahre
sehr beschäftigt hat. Und über das Thema hat es einen Film mittlerweile gegeben, ein Buch. Ich weiß nicht, an wie vielen Abenden ich mit Freunden darüber diskutiert habe. Also auch sehr viele Stammtischgespräche sind damit befüllt worden. Und allerdings eben noch jemand hat sich sehr viel damit beschäftigt. Südtirols Gerichtsbarkeit hat sich mit dem Fall auch beschäftigt.
Ja, willst du jetzt nicht mal auch sagen, was geht?
Es geht
nicht um den Banker. Ja,
ein bisschen Spannung einfach. Nein, also es geht um Malz und das Pestizidthema. Und mir.
Ich höre schon die Hörer.
Nein, und wir wollen eben aber nicht über Pestizide gut oder schlecht, ja oder nein, reden, weil da hat jeder von uns eigentlich eine eigene Meinung und der ist eigentlich irrelevant.
Jetzt habe ich die Hörer. Oh.
Wir wollen vor allem darüber sprechen, eben was sozusagen die Gerichtsbarkeit zu dem Thema sagt und was eigentlich die Motivation in den verschiedenen Urteilen waren. Wir wollen die genau analysieren. Und da treffen wir uns jetzt.
Mit dem Experten schlechthin in dem Thema, was jetzt die Gerichtsbarkeit und die ganzen Prozesse betrifft, was es da gegeben hat.
Ja, nämlich treffen wir uns mit dem Anwalt von einer Seite, der verschiedene Finchcker Bauern vertreten hat, dem Rechtsanwalt Dr. Arthur Frey.
Vom Anwaltskanzlei Frey, Tafuser Lutherati in Bozen.
Genau.
Zu erwähnen.
Und wir sind gespannt, was er zu sagen hat. Eben, wir wollen ihn so, ich will es auch noch einmal betonen, weil es, glaube ich, allen wichtig ist, nicht eben über, also das irgendwie werten, Pestizide ja, nein, sondern wirklich darüber sprechen, was die Gerichtsbarkeit gesagt hat, weil die Gerichtsbarkeit ja vor allem auch da in den Urteilen eigentlich auch Elemente eingebracht hat, die auch nicht, da geht es auch nicht darum, Pestizide gut oder schlecht, sondern es geht einfach um verschiedene Rechtsquellen, die zu beachten sein und um eine gewisse Normenhierarchie und eben die Motivation des Gerichts war einfach mit.
Ja, eben, also die Frage ist einfach, warum ist so gekommen, wie es gekommen ist letztlich. Nicht?
Genau.
Also warum hat es die Urteile gegeben, die es gegeben hat, was hätte anders gehen können? Wer hat sich da über seine Kompetenzen ausgelehnt? Warum hat er das, ja, warum nicht, aber was genau. Wie ist zu den Urteilen gekommen? Da gibt es mehrere Urteile, wir sind ja nicht gewiss, auf die Folge vorbereitet, lieber Marc. Ich nicht gewiss, dass es da mehrere Urteile gegeben hat. Man liest ja in den Medien, kriegt man einmal so ein bisschen am Rande mit, was da genau passiert ist und das wird dann teilweise, muss ich jetzt sagen, im Nachhinein verfälscht, was da teilweise steht, wenn man sich die ganzen Urteile mal durchliest. Aber das wird jetzt eben der Dr. Frey jetzt genau erklären. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf zur Kanzlei, du zahlst.
Okay. Super.
Ich warte auf dich.
Jetzt lass ich zum Lesen. Also bis gleich.
Bis gleich.
So, der David und ich sitzen jetzt da in der Kanzlei beim Dr. Arthur Frey. Und wir freuen uns, dass er sich die Zeit genommen hat. Wie immer schon gesagt haben, wir werden heute über das Pestizidthema im Malz reden. Und wir werden nicht darüber reden, wie es Pestizide gut oder schlecht, wir wollen das gar nicht bewerten, sondern es geht wirklich um die rechtlichen Aspekte und um die Elemente, die eigentlich dann für die Urteile entscheidend waren. Und wir lassen uns dem vom Arthur Frey erklären, der ja einen Teil der Finchcker Bauern vertreten hat. Also der ganze rechtliche Aspekt ist ja vor allem mit dem Referendum, mit dem eingebrachten Referendum durch das Promotorenkomitee gestartet und das Landesgericht Bozen hat sich ja dann damit beschäftigen müssen, ist dieses Referendum rechtens. Und eben die Kompetenzfrage ist auf der einen Seite diskutiert worden, auf der anderen Seite, ob natürlich die Fragestellung korrekt war und eben gegen nationale Rechte oder Unionsrecht widersprechen. Und Herr Dr. Frey, ich würde gleich Ihnen bitte das Wort geben und würde Sie fragen, einfach, dass Sie uns kurz die Elemente genauer vorstellen und was eigentlich dann der Schluss war, zu dem das Gericht gekommen ist.
Als erstes schlage ich mal vor, dass wir per Du sein, weil es ist späte Stunde, nach einem langen Arbeitstag und deswegen...
Sehr gerne,
eine gewisse, sagen wir, Leidensgenossen, deswegen glaube ich, können wir per Du bleiben. Also, gestartet ist die ganze Geschichte folgendermaßen, also Ende 2013 hat ein Promotorenkomitee für eine pestizidfreie Gemeinde Mals bei der Gemeinde einen Antrag eingereicht auf Durchführung einer Volksbefragung. Das ist so in dem Verfahren vorgesehen. Das ist also im damaligen Einheitstext im regionalen Einheitstext geregelt gewesen. Es gibt, ist dann auch in der Gemeindesatzung hat es Bestimmungen gegeben und, die wir jetzt im Einzelnen nicht klären brauchen. Auf jeden Fall war die Fragestellung folgende. Also erstens einmal die Förderung des Bioanbaus in der Gemeinde und gleichzeitig die Einführung eines Verbots aller sehr giftigen, gesundheitsschädlichen und umweltschädlichen chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel und Herbizide. Die Fragestellung ist dann geprüft worden von der Gemeinde beziehungsweise von der Gemeindesekretärin und da sind gleich schon Fragen beziehungsweise Zweifel aufgetaucht, ob das in der Form überhaupt zulässig ist. Die Gemeinde hat ein Gutachten bei der Staatsadvokatur beantragt, ob so ein Verbot zulässig ist, also sowohl hinsichtlich Gemeindezuständigkeit und vor allem auch bezüglich Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht. Die Staatsadvokatur hat dann geantwortet und die Antwort war nein. Die Gemeinde ist nicht zuständig für diese Fragen und deswegen kann auch nicht eine Volksbefragung abgehalten werden.
Also das war chronologisch vor der Volksabstimmung.
Das ist schon vor der Volksabstimmung gewesen. Das war es im Vorfeld. Und deswegen haben sie dann auch den Termin, der ursprünglich festgesetzt gewesen ist, verschoben. Da gibt es eine Kommission, die Zulässigkeit bewerten muss. Der hat sich dann über das Gutachten der Staatsadvokatur hinweggesetzt und gesagt, nein, sie sehen das anders und haben das trotzdem für zulässig erklärt. Und da hat die Kommission für die Bewertung hat da das letzte Wort. Daraufhin ist die Volksbefragung neu festgesetzt worden. In der Zwischenzeit, also der Termin Ende August, Anfang September 2014 war das, glaube ich. Dann haben wir gleichzeitig dann für circa 140, 150 Mal so Bürger die Sache geprüft und eine Klage eingereicht von dem Landesgericht Bozen. Das war also auch noch vor der Volksabstimmung. Und gleichzeitig haben wir eine Eingabe beim Regierungskommissariat in Bozen gemacht und auch beim Ministerratspräsidium in Rom, weil wir da deswegen, also beim Ministerratspräsidium deswegen, weil dort das Dipartimento per le Politiche dell'Unione Europea angesiedelt ist, weil nach unserer Auffassung ist die ganze Geschichte im Widerspruch zum Unionsrecht. Dort sind dann auch zwei Gutachten zurückgekommen, die waren auch beide eindeutig negativ, also das Regierungskommissariat ebenso wie das Ministerratspräsidium haben gesagt, also das geht nicht, weil du kannst nicht eine Volksbefragung machen, wo am Ende ein Ergebnis herauskommt, also wenn die Volksbefragung Mehrheit, also die Fragestellung angenommen wird, dann führt das dazu, dass die Gemeinde eine Verordnung erlassen muss, die rechtswidrig ist, die gegen das Unionsrecht geht und deswegen ist das Ganze nicht zulässig.
Vielleicht gleich ganz kurz eben, weil das effektiv wichtig ist, eben, dass man kurz einmal sagen, warum kann die Gemeinde eben nicht der Verordnung verlassen, die gegen Unionsrecht ist? Das hat eben mit der Rechtshierarchie, der Hierarchie der Rechtsquellen zu tun. Vielleicht ein paar Worte dazu noch ganz kurz für die Nicht-Juristen, die uns jetzt zuhören.
Ja, da machen wir vielleicht eine kurze Klammer auf, wie die Zulassung der Pflanzenschutzmittel, wie das überhaupt geregelt ist. Also man muss dazu sagen, dass die der Rechtsrahmen extrem komplex und umfangreich ist. Also ganz oben ist das Unionsrecht. Es gibt eine Verordnung, die, wenn Sie interessiert, die Verordnung 1107 von 2008 über die Zulassung und das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln. Daneben gibt es eine Richtlinie aus dem gleichen Jahr, die 128 Richtlinie, die, da geht es um die Ausbringung. Also wie werden die dann konkret angewendet? Das Problem in dem Verfahren ist insbesondere die Verordnung über die Zulassung. Die sieht ein zweistufiges Verfahren vor. Also zuständig für die Genehmigung der Wirkstoffe ist die Kommission, steht da drinnen. Also Wirkstoffe sind die Stoffe, die was dann also praktisch die Schadorganismen bekämpfen oder das Wachstum fördern oder das Wachstum hindern, je nachdem, was halt Sinn und Zweck von dem Pflanzenschutzmittel ist. Und dieser Wirkstoff wird in einem Genehmigungsverfahren vor der EU-Kommission durchgeführt und von der EU-Kommission genehmigt. Die Genehmigung erfolgt mit einer Verordnung und das ist eine Verordnung im Sinne von Artikel 288 vom AEUV, also ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ist ein Rechtsakt, der in all seinen Teilen verbindlich ist und unmittelbare Geltung in den Mitgliedstaaten hat. Also das ist praktisch eine Bestimmung, die direkt und unmittelbar in den Mitgliedstaaten wirkt. Und deswegen heißt im Umkehrschluss, wenn die Kommission einen Wirkstoff genehmigt, dann ist der unionsweit genehmigt. Okay. Der zweite Schritt sind die Pflanzenschutzmittel. Pflanzenschutzmittel bestehen aus Wirkstoffen und Zusatzstoffen. Das sind alle möglichen, also jemand das erklären lassen von unseren Gutachtern, das sind alle möglichen Beistoffe, die da eingemischt werden, damit der Stoff wasserlöslicher ist oder weniger wasserlöslich, dass er besser haftet auf dem Baum, dass er früher oder später sich abbaut und, und. Die Kombination zwischen Wirkstoff und Hilfsstoff oder Beistoffe ergibt das Pflanzenschutzmittel und das Pflanzenschutzmittel wird von allen Mitgliedstaaten getrennt zugelassen. Also da ist der Mitgliedstaat zulässig. In Italien ist das das Gesundheitsministerium, wenn ich mich recht erinnere, ja. In dem Zusammenhang, also wenn wir da zurückgehen auf die Wirkstoffe, dort ist das unionsrechtliche, die unionsrechtliche Problematik von der ganzen Volksbefragung. Wenn die Kommission den Wirkstoff zulässt und daraus der Mitgliedstaat dann ein Pflanzenschutzmittel generiert oder beziehungsweise zulässt, das was die Industrie halt vorschlägt und der Mitgliedstaat sagt, ja okay, und die Gemeinde sagt dann, nein, lasse ich trotzdem nicht zu, dann habe ich eine Kollision, vor allem mit dem Unionsrecht. Und dort mittlerweile, also wir wissen, das Unionsrecht hat Geltungsvorrang und das nationale Recht, das dazu im Widerspruch steht, wird entweder unionsrechtskonform ausgelegt oder es wird unangewendet gelassen. Das heißt, die Gemeinde, der Mitgliedstaat oder wer immer, das Land kann nicht hergehen und sagen, ein genehmigter Wirkstoff, den lasse ich auf meinem Gebiet nicht zu. Das ist unzulässig. Und das ist die Grundproblematik von der ganzen Geschichte gewesen, von unionsrechtlichen Aspekt jetzt. Und die zweite Frage, um die es immer gegangen ist, ja, aber was hat die Gemeinde überhaupt für Zuständigkeiten? Und die These, die also von uns vertreten worden ist, ist, dass die Gemeinde nach dem Legalitätsprinzip nur das darf, was irgendwo in irgendeiner gesetzlichen Bestimmung drinnen steht, dass ihre Zuständigkeit ist. Und es gibt keine Zuständigkeiten der Gemeinden weder für Umweltschutz, was sowieso ausschließlich eine staatliche Zuständigkeit ist, aber auch nicht für den Gesundheitsschutz mit ein paar spezifischen Ausnahmen vom Bürgermeister, also wenn unmittelbare Gesundheitsgefahren, aber es spielt da keine Rolle. Auf jeden Fall, es gibt, also wenn man das italienische Recht durchforstet, staatlich oder Landesrecht, keine Bestimmung, wo drinnen steht, dass die Gemeinde da eine Zuständigkeit hat im Bereich der Zulassung der Pflanzenschutzmittel. Die Antwort oder das Gegenargument der Gemeinde war, ja, aber Vorsorgegrundsatz. Der Vorsorgegrundsatz, den muss auch die Gemeinde anwenden und deswegen hat sie eine generelle Zuständigkeit für die Gesundheit ihrer Bürger zu sorgen und so weiter und so fort. Das ist so praktisch jetzt ganz kurz und ganz vereinfacht die Debatte gewesen bei der Verfahren.
Genau, und eben dann ist das Referendum, die Volksabstimmung durchgeführt worden. Und daraufhin hat es eben die Klage vor dem Landesgericht gegeben Und was genau waren dann eben noch einmal die Probleme, die da eben vor Gericht bewertet haben werden müssen?
Also die Volksbefragung ist durchgeführt worden und da muss man vielleicht unterstreichen, es gibt ja verschiedene Arten von Volksbefragungen, also entweder nur beratende, und in dem spezifischen Fall ist es eine einführende Volksabstimmung, die laut Gemeindesatzung verbindliche Wirkung hat. Und das ist da der springende Punkt bei der ganzen Geschichte. Also es ist nicht nur ein Wunsch der Bevölkerung, der an die Gemeindeverwaltung herangetragen wird, und die Gemeindeverwaltung tut dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Kompetenzen das umsetzen, sondern das ist eine Volksabstimmung einführend, verbindlich. Und das ist auch eine Frage, die vom Landesgericht geklärt worden ist. Nämlich, dass diese Volksbestimmungen, also dass diese Volksbefragungen deswegen ein Problem generieren, weil die Gemeinde verpflichtet ist, das so umzusetzen, wie die Fragestellung war. Nachdem die Volksbefragung also mit mehrheitlich dann also angenommen worden ist, also es war eine Wahlbeteiligung von fast 70% damals der Bevölkerung.
Also grundsätzlich nochmal, Entschuldigung, wenn ich unterbrich, die Gemeinde hat also grundsätzlich die Kompetenz, eine einführende Volksabstimmung durchzuführen.
Genau, das ist so vorgesehen, das ist also im Regionalgesetz so vorgesehen, das ist in den Gemeindesatzungen so vorgesehen. Diese Möglichkeit haben mittlerweile, glaube ich, alle Gemeinden, mit mehr oder weniger also andere Quoren für wie viel, also im Mals waren es, glaube ich, 6% der Wahlberechtigten, wenn die dafür sind, dann wird die Volksbestimmung, also dann ist die Volksbefragung einzuleiten, sofern sie zulässig ist. Und beim Gericht.
Beide, also die einmal eben die beratende und die verbindliche, also hätte die Gemeinde
einführende, also einführende. Wenn ich mich recht erinnere, war die Terminologie, ja.
Aber hätte die Gemeinde mal entscheiden können, sowohl die eine wie auch die andere Befragung machen zu können, oder?
Ursprünglich, also vom Promotorenkomitee war es eine einführende Volksbefragung. Man hätte natürlich, also hätte zum Beispiel die Kommission sagen können, nein, also das geht nicht, du kannst aber auf jeden Fall eine beratende machen. Ist doch nicht passiert. Also niemand hat sich, vielleicht auch aus politischen oder sonstigen Gründen, wollte niemand dem im Wege stellen. So, und auch was ich weiß, hat auch, dass die Kommission entschieden, das durchzulassen, also mit dem Argument, ja, also inoffiziell zumindest, also wir werden sicher, also wenn die Bevölkerung darüber sich äußern will, soll sie, und am Ende werden schon die Gerichte entscheiden, was
aussieht. Also okay, das war kein Sicherheitsmechanismus davor, der gesagt hätte, pass auf.
So, das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Interpretation dessen, was sie gehört.
Lass mal die Gerichte entscheiden praktisch.
Ja, also warum sollen wir im Vorab die Sache oder der Sache einen Riegel vorschieben, weil wird schon strittig sein, aber am Ende, wenn die Bevölkerung soll entscheiden, und dann sollen die Gerichte entscheiden, ob es geht oder nicht. Also so, das war so ein bisschen mein Eindruck. Auf jeden Fall, nächste Klage ist gestartet, und dann ist im Jahre 2016 das Urteil ausgekommen, das sich also mit dem unionsrechtlichen Aspekt nicht befasst hat, sondern was auch zulässig ist, also die Entscheidungen werden sehr oft, also du hast eine ganze Reihe von, wir haben eine ganze Latte von Rekurs, also von Nichtigkeitsgründen da aufgeführt, und das Gericht holt sich den heraus, der eigentlich für sich genommen bereits zur Entscheidung führt, und in dem Fall hat das Gericht gesagt, also bereits nach der innerstaatlichen Rechtsordnung ist die Gemeinde nicht zuständig, weder über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zu entscheiden, noch zu entscheiden, dass zugelassene nicht angewendet werden dürfen. Und auch was die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln angeht, ist das geklärt, geregelt, bis ins Detail, abschließend vom Unionsrecht, vom staatlichen Recht und auch von den Bestimmungen des Landes, also Landesgesetz, plus ganz eine Reihe von Verordnungen, wo alle Aspekte eben geregelt sind, wie und unter welchen Umständen die Pflanzenschutzmittel auszubringen sind. Das geht also von der Ausstattung von Sprühgeräten bis Abstandsregelungen und was abtrifft, hemmende oder mindernde Maßnahmen und so weiter und so fort. Also für dich, Gemeinde, ist da kein Raum mehr, normativ tät, also Normen für eine Normsetzung, es sei denn, dass irgendwo die übergeordneten Bestimmungen einen Raum dafür lassen. Und da gibt's ein, zwei Dinge, also nach den, es könnten die Gemeinden zum Beispiel verhindern, dass der Abstand von 30 auf 10 Meter heruntergesetzt wird. Da ist etwas im nationalen Aktionsplan drinnen zu dem Thema. Oder, dass die Südtirol hat das also vorgesehen in den Landesregierungsbeschlüssen, dass die Gemeinden in Absprache mit dem Land bestimmte sensible Gebiete definieren können, die über das hinausgehen, was im nationalen Aktionsplan schon vorgesehen ist. Aber das sind Rechtskompetenzen und die bestehen nur dann und insoweit, als eine Bestimmung, eine übergeordnete Bestimmung, das ist so vorsichtig. Das ist also im Kern die Aussage des Landesgerichtes und deswegen hat das Landesgericht gesagt, du hast keine Normsetzungskompetenz und deswegen ist das gesamte Verfahren, also die gesamte Volksbefragung von den ersten Schritten des Promotorenkomitees bis zur Verlautbarung des Bürgermeisters, der das Ergebnis bekannt gegeben hat, nichtig. Punkt. So, damit war das Verfahren vor dem Landesgericht abgeschlossen. Es behängt derzeit die Berufung vor dem Oberlandesgericht. Also die Gemeinde hat dagegen berufen und das behängt vom Oberlandesgericht. Das ist damals, ja, ich glaube, das Promotorenkomitee, das war auch Partei von dem, also ein Promotorenkomitee in Person des Vorsitzenden Dr. Johannes Fragner-Unterpertinger. Und aber die Berufung, glaube ich, hat die Gemeinde gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ja.
Also zur Chronologie der Events, also die Klage, die was du eingereicht hast für deine Mandanten, das war bereits vor der erfolgten Abstimmung.
Genau.
Das war vorher
genau,
schon.
Genau, also bevor es zu der Abstimmung. Da hat es eine interessante Diskussion gegeben, das kann man hinten noch hier sagen. Also eigentlich, es hat auch von Seiten der Befürworter hat irgendwann einmal jemand gesagt, ja, wieso verlangt es nicht eine einstweilige Verfügung, um die Volksbefragung aussetzen zu lassen vom Gericht, bis dann in der Hauptsache entschieden ist. Aber das haben wir dann in Absprache mit meinem Mandanten nicht gemacht, weil wir es auch nicht gesagt haben, wenn du das machen willst, dann mach das und am Ende schauen wir, was rauskommt. Aber das ist eh schon, das Problem war ja, dass die ganze Geschichte, das Mals wirklich gespalten hat. Das waren teilweise ungute Sachen, nicht? Also damals sind durch die Presse gegangen und so weiter. Und plus ist es so gewesen, dass die Mandanten von uns seien ja nicht nur Bauern, sondern das seien ja auch andere Leute, weil das Pflanzenschutzmittelverbot geht ja über die Landwirtschaft hinaus. Das ist ja so formuliert, dass alle Stoffe, die giftig, sehr giftig und so weiter.
Also auch für die Geranienblumen.
Ganz genau. Ganz genau.
Das Urteil war dann vom Landesgericht, das war dann 2016, richtig?
Genau.
Und die Berufung ist ausständig beim Oberlandesgericht.
Anhängig.
Wann das?
Ja, das müsste also demnächst, also wir haben jetzt die letzte Verhandlung war, glaube ich, vor 14 Tagen und Schlussschriftsätze demnächst und dann in ein paar Monaten gehen wir mal davon aus, dass
das Urteil kommt. Ja. Weil danach kann man vielleicht noch darauf eingehen, es gibt ja dann nur ein Urteil, was gerade jetzt erst rausgekommen ist, vom Verwaltungsgericht.
Genau, das ist die zweite Phase von der ganzen Geschichte. Was noch eine interessante Geschichte, interessant. Ein Thema, was war beim Landesgericht, ist die Fragestellung selber. Weil da steht drinnen, also sehr giftig, gesundheitsschädlich und umweltschädlich. Und es steht chemisch-synthetisch. Und es hat dann umfassende Diskussionen gegeben, weil ein Grundsatz der Volksbefragungen ist, und überhaupt alle Referenten, ob es staatlich oder auf kommunaler Ebene sein, ist, dass es muss erst einmal im Kompetenzbereich der Gemeinde sein, es muss aber auch die Fragestellung klar sein. So, klar und verständlich. Jetzt, was heißt giftig, also sehr giftig, gesundheitsschädlich und umweltschädlich? Also ein Malser hat das einmal sehr treffend ausgedrückt, also eigentlich sind die Leute gefragt worden, ob sie sterben wollen. Und also das zum Thema Volksbefragung und suggestive Fragestellung. Auf jeden Fall, das Ganze hat dann zu reichlich Verwirrung geführt, weil erstens einmal chemisch-synthetisch ist eine Definition, die Pseudo, also wissenschaftlich, was ich verstanden und nicht ist, aber das ist eine Pseudo-Definition, die aus dem Bio-Anbau kommt. Und das Problem aufgeworfen hat, dass eigentlich dadurch die Zielsetzung des Referendums konterkariert worden ist, weil es stimmt zwar, dass im Bio-Anbau die Wirkstoffe nicht chemisch-synthetisch sind, aber es stimmt auch, haben auf jeden Fall die Sachverständigen da in dem Verfahren mir erklärt, dass bei den Pflanzenschutzmitteln, die im Bioanbau zugelassen sind, die Zusatzstoffe sehr wohl chemisch-synthetisch sein können. Also eben die ganze Geschichte mit Haftung und mit Anhaftung und so weiter. Und das heißt, dass wenn man das jetzt wortwörtlich nimmt, dass eigentlich das sogar dazu führen könnte, dass das Ganze überhaupt nicht mehr durchführbar ist, weil auch die biologischen Mittel nicht mehr anwendbar sein. Und das andere Problem war, dass das sehr giftig und so weiter. Das Ganze kommt ja aus der Stoffrichtlinie. Das kennt jeder, also man sieht beim Abflussreiniger ist hinten das Kreuz drauf oder der Totenkopf und so weiter. Das sind also die Piktogramme beziehungsweise die Risikosätze aus der alten Stoffrichtlinie, nicht? Also etwas ist sehr giftig, wenn der Stoff halt so dann zu eventuell sogar zum Ableben führen kann und so weiter. Aber das Missverständnis, was da war, ist, und was glaube ich den Leuten auch nicht so bewusst gewesen ist, das mir ehrlich gesagt auch nicht, dass ich das auf den Stoff bezieht, wie er wieder, also der Verwender ihn in die Hände kriegt, also der Abgepackte, das Konzentrat. Nicht? Also nur wenn da, also weil da oben ist ein gesundheitsschädlich, das heißt also, wenn ich in Kontakt mit dem Mittel komme, aber wenn ich dann das bestimmungsgemäß verwende, also wie bei den Pflanzenschutzmitteln verdünne, dann darf es nicht mehr gesundheitsschädlich sein, sonst darf es nicht zugelassen werden. Also das Ganze hat eben so ein bisschen einen suggestiven Unterton gehabt, und die Unterscheidung ist ja nie geklärt worden. Es ist ja in den Broschüren nicht geklärt worden, dass eben damit das gemeint ist, sondern wenn jemand das hört und nicht ein Wissenschaftler ist oder sich mit dem Bereich auskennt, dann meint er, ja, also da werden Dinge gespritzt, die eventuell sogar schwer gesundheitsgefährdend sind. Also das ist, die Unterscheidung ist komplett unter den Tisch gefallen.
Also in diese Klassifizierung fallen also alles Mittel rein, die schon zugelassen sind.
Ja, also wenn du zum Beispiel Aspirin nimmst, nicht? Der Wirkstoff im Aspirin hat genau die gleichen Risikosätze als wie Pflanzenschutzmittel. Also der ist gesundheitsschädlich, wenn du ihn in konzentrierter Form oder die Tabletten, was du ins Wimpern reinschmeißt, die Klo-Tabletten, ist genau das Gleiche. Also da siehst du die gleichen Risikosätze hinten oben. Also haben mir damals halt die Herren Sachverständigen erklärt, und das ist jetzt das Problem, nicht, dass das da nicht mehr unterschieden wird. Und noch verwirrender ist das geworden, dann, dass die alte Stoffrichtlinie von 60 Jahren, glaube ich, ist ersetzt worden durch die GHS-Verordnung mit den neuen Bestimmungen, mit den neuen Definitionen, und sind andere Sätze dann, das sogenannte H-Sätze, Hazard Statements. Und dann ist zum Beispiel das, was im Bioanbau zulässig ist, also der typische Calcium-Polysulfid, auf gut Deutsch Schwefelkalk, der im Bioanbau verwendet wird, der hat die gleiche, nach der GHS-Verordnung jetzt die gleiche Klassifizierung, nämlich H3O50, kann vermutlich Krebs erzeugen. Also, und das ist das Problem, also was die Gemeinde dann eingeführt hat, also wären die eigentlich mitverboten worden. Also es war das Ganze, sage ich, um mitzuteilen, dass das Ganze ein relatives Tohuwabohu war, was jetzt überhaupt genehmigt, verboten, zulässig oder nicht zulässig ist.
Aber nochmal vielleicht zurückzukommen, wo im Grunde die, wie du es jetzt beschrieben hast, missverständliche Fragestellung, war im Grunde eh irrelevant, weil ja schon sozusagen das Ausschlaggebende für die Entscheidung war eben die Unvereinbarkeit mit eben Unionsrecht war.
Nicht Unionsrecht, nicht mal.
Also nationalen Recht.
Genau, also ja, weil ja. Einfach laut national, also ausgehend von der Verfassung, Artikel 118 oder 117 Absatz 6 und auch das Gesetz von 2003, hat das Gericht alles durchdekliniert von vorn bis hinten und ist zur Erkenntnis gekommen, nein, die Gemeinden sind da nicht zuständig. Das war praktisch das Ergebnis. So. Dann ist die zweite Phase angelaufen und das war dann die Verordnung. Das heißt, also im System der Volksbefragung ist vorgesehen, dass die Volksbefragung nicht an sich bereits zu einer Gemeindebestimmung führt, sondern ist ein Auftrag an die zuständigen Gemeindeorgane, in dem Fall Gemeinderat, eine Verordnung zu erlassen, wo diese Verbote drinnen sind, und das hat die Gemeinde dann gemacht. Langen hin und her und noch einmal Anpassungen, Gemeindesatzung und gewundenere Formulierungen und, aber letztendlich hat die Verordnung bestimmte Pflanzenschutzmittel verboten. Also wieder mit demselben System giftig, so wie jetzt gesagt, und eine Reihe von sonstigen Bestimmungen eingeführt, insbesondere Abstandsbestimmungen, die was dann eben große Probleme ausgelöst haben. Und über dem noch eventuell reden können, wer es will. Diese Verordnung ist dann wiederum angefochten worden von mehr oder weniger die gleichen Kläger, was bereits vom Landesgericht unterwegs gewesen sind. Da sind ein paar dazugekommen, ein paar sind weggekommen. Aber es sind allen bei den 150, ca. 150 Leute gewesen. In diesem Fall ist jetzt das Verwaltungsgericht zuständig gewesen und der Rekurs ist dort eingereicht worden und das ist jetzt vor kurzem das Urteil ergangen und das Verwaltungsgericht hat praktisch in dieselbe Kerbe geschlagen, nämlich, dass die Gemeinde keine Zuständigkeit hat, eine Verordnung zu erlassen, wo flächendeckend bestimmte Pflanzenschutzmittel einfach verboten werden oder wo Anwendungsvorschriften erlassen werden, die über das hinausgehen, was der Staat und das Land schon bestimmt hat. Insbesondere die famosen 50 Meter Abstandsbestimmungen.
Aber jetzt eine blöde Frage. Wenn das Landesgericht bereits sagt, liebe Gemeinde, du hast deine Zuständigkeit überschritten, wieso macht dann der Gemeinderat trotzdem diese? Ist es einfach, weil das Gericht vom Landesgericht später gekommen ist wie die Gemeindeverordnung? Oder, weil ich meine, wenn ich ein Urteil habe, das negativ ist, wieso gehe ich dann her und brauche jetzt nochmal ein Urteil vom Verwaltungsgericht, dass man das eigentlich eh das Gleiche nochmal bestätigt? Das habe ich jetzt nicht ganz.
Da antworte ich zunächst einmal mit der Gegenfrage, weil das ein bisschen ins Politische geht. Warum hat die Gemeinde überhaupt wieso haben die Promotoren überhaupt eine Volksabstimmung darüber abgehalten, um giftige und sehr giftige Pflanzenschutzmittel zu verbieten? Wenn in Südtirol hoch 90% der Landwirtschaft, also abgesehen von der biologischen, noch integrierte Anbau betreibt. Also in integrierten Obstbau nach den Agios-Richtlinien sind giftige und sehr giftige Pflanzenschutzmittel überhaupt nicht zugelassen. Also das Ganze hat einfach, ich weiß nicht, vielleicht wirkt es besser, vielleicht macht es mehr, weiß man es nicht, ich weiß es nicht. So. Also, um auf die Frage zurückzukommen, was du mir gestellt hast, es war rechtlich gesehen nicht zwingend gewesen, dass die Gemeinde eine Verordnung erlässt. Also die Gemeinde hätte auch sagen können, gut, jetzt wissen wir, das Referendum, also die Volksabstimmung war unzulässig, deswegen gibt es auch die Bindungswirkung nicht mehr. Die Gemeinde muss nicht tätig werden, weil das Gericht ja gesagt hat, man hätte auch sagen können, gut, jetzt warten wir mal ab, was die Berufung bringt und wenn die Berufung das Gleiche sagt, dann ist die Sache sowieso gegessen. Wenn das Berufungsgericht der Gemeinde recht gibt, dann kann man die Verordnung allen noch machen. Also die Entscheidung war rechtlich nicht zwingend. Warum sie getroffen worden ist, steht mir nicht zu beurteilen. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Gemeinde die erlassen hat und eben, das Interessante war ja auch eine der Rechtsfragen, die zu klären war, welche Verbindung besteht denn jetzt zwischen der Verordnung und der Volksabstimmung? Die Antwort ist eigentlich gar keine mehr. Also die Verordnung ist so formuliert worden, dass die Gemeinde gesagt hat, ja, wir sind für den Gesundheitsschutz zuständig und Umweltschutz und so weiter und so fort und Vorsorgeprinzip und deswegen erlassen wir jetzt die Verordnung mit oder ohne Volksabstimmung. Also politisch interessant oder beziehungsweise politisch nachvollziehbar, weil die Entscheidung der Bevölkerung zumindest einmal inhaltlich umgesetzt wird. Und rechtlich gesehen ist das kein Problem, weil die Gemeinde eine Verordnung erlässt, wenn sie zuständig ist, dann kann sie sich verlassen, auch ohne Volksbefragung, sagen wir mal so. Das war's. Hat aber dann vor dem Verwaltungsgericht keine große Rolle gespielt, weil das Gericht sagt, ich prüfe jetzt die Verordnung und die Zuständigkeit, diese Verordnung zu erlassen, unabhängig vom ganzen Recht, unabhängig vom Unionsrecht, unabhängig von der Volksbefragung. Ich stelle fest, das war im Sukkus des Ergebnisses wieder im Prinzip das Gleiche, etwas anders formuliert. Die Gemeinde ist die Gemeinde und nicht nur diese Gemeinde, sondern die Gemeinden insgesamt sind nicht zuständig, weder Pflanzenschutzmittel zu erlauben oder zu verbieten, noch Vorschriften zu erlassen über die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, Abstände und alles Mögliche, sofern und insoweit nicht eine Bestimmung da ist, die der Gemeinde diese Kompetenz zuerkennt. Und die gibt's nicht und deswegen Unzuständigkeit, deswegen Rechtswidrigkeit der Verordnung. Die Verordnung wird aufgehoben.
Also noch mal ganz kurz zur Verordnung selber. Also natürlich, die Verordnung war in Kraft. Und das heißt eigentlich, ab dem Moment, wo die Verordnung in Kraft war, haben jetzt zum Beispiel deine Mandanten natürlich nicht mehr Pflanzenschutzmittel ausbringen dürfen.
Richtig. Also die Verordnung ist 2016 erlassen worden und da hat es aber eine Übergangsfrist gegeben von 24 Monaten, damit sich die Landwirte anpassen können und eventuell alle Biobauern werden. Was dabei nicht berücksichtigt worden ist, dass die Umstellungsfrist für vom konventionellen bzw. integrierten Anbau auf Bioanbau mindestens 3 Jahre ist. Also deswegen war es nicht einmal bearbeitet, das ist nur eine kleine Randnotiz. Dann ist das in Kraft getreten und dann haben wir das angefochten. Eigentlich haben wir 2 Prozesse gemacht. So. Nachdem es eine Rechtsprechung gibt, die besagt, wenn eine Verordnung nicht sofort in Kraft tretet, sondern dass eine Übergangsfrist drinnen ist, muss trotzdem gleich umfechten. Weil es ist absehbar, dass nach dem Ablauf der Frist wird sie wirksam. Sie muss jetzt schon anfechten, sonst bist du verspätet. Deswegen zur Sicherheit haben wir es halt getan. Das Verwaltungsgericht hat dann aber gesagt im ersten Urteil nein, kein Rekursinteresse, weil die ist noch nicht in Kraft. Gut, dann haben wir gesagt, wenn es wissen wir es und haben dann angefochten, sobald es in Kraft getreten ist, 2018. Klammer zu. So ist das gegangen.
Jetzt haben wir chronologisch da. Also jetzt haben wir das Urteil vom Landesgericht, Urteil vom Verwaltungsgericht. Es ist ein Berufungsverfahren anhängig. Da Ihren Heint also in der Vorbereitung auf diese Folge, auf dieses Gespräch, an ja wie im Internet geschaut, und zwar war auf der Facebook-Seite vom Das Wunder von Miles unterwegs und der Alexander Schiebel, der Regisseur vom Film, der hat gleich schon angekündigt, dass das Wunder nicht zu Ende ist. Und zwar, er spricht da, Widerstand ist die oberste Bürgerpflicht und der Widerstand geht weiter, sagt er. Jetzt ist meine Frage rein jetzt von Rechtsprechung her. Das Berufungsverfahren haben wir schon gesagt, kann man das jetzt noch weiter anfechten? Sprich, kann man jetzt, weiß nicht, ich kann mich nicht aus, Staatsrat oder so gehen?
Genau,
oder?
Also theoretisch besteht die Möglichkeit für die Gemeinde, Berufung beim Staatsrat einzureichen.
Vom Urteil vom Verwaltungsgericht, richtig?
Genau. Okay. Also das Urteil des Verwaltungsgerichts, also dagegen kann ein Rechtsmittel eingelegt werden beim Staatsrat, hat nicht zur Folge, dass das Urteil ausgesetzt wird. Also das heißt, bis der Staatsrat entscheidet, bleibt die Situation, wie sie ist. Das heißt, bis dahin gibt es die Verordnung nicht. Und dann, wenn der Staatsrat irgendwann entscheidet, falls Berufung eingereicht wird, bis jetzt ist nicht gemacht worden, dann sieht man, was herauskommt. Also wir sind da schon relativ zuversichtlich, ehrlich gesagt, weil die Begründung des Verwaltungsgerichts ist sehr ausführlich, sehr sorgfältig, also
eher unwahrscheinlich, dass da, oder kann einmal sein.
Vor Gericht und davor selbst ist in Gottes Hand. Aber was soll ich sagen, bis jetzt waren die Prognosen, was wir abgeben haben, richtig, also mit aller notwendigen Vorsicht, aber sagen wir mal so.
Okay.
Es gibt Prozesse, von denen ich mehr fürchte, als von dem ehrlich gesagt mittlerweile. Also, aber du, man weiß es nicht.
Vielleicht noch über ein Urteil, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, das aber auch nicht irrelevant ist und das eigentlich jetzt auch in den Medien öfters genannt worden ist, ist das ÖGH-Urteil. Und wenn man die Medien gelesen hat, dann kann man fast meinen, dass in dem Urteil um Malz gegangen ist. Aber ist es effektiv nicht. Also es ist eben auch eine Vorlage zur Vorabentscheidung gewesen, die aus Frankreich gekommen ist. Aber wieso ist das Urteil für Malz und für die Pestizidfolge nicht relevant?
Also sagen wir mal so, also relevant ist es deswegen. Also in dem Verfahren vom EuGH, das ist die Entscheidung Bläs, ist es um einen französischen Fall gegangen, wo ein französisches Strafgericht zu entscheiden hatte, ob Umweltaktivisten die Glyphosat-Behälter irgendwie beschmiert oder was haben, damit sie nicht mehr verkauft werden können. Also ob die zu bestrafen sind oder nicht, und das Gericht hat Zweifel gehabt, ja, wenn die Zulassung von Glyphosat unzulässig, rechtswidrig ist, dann besteht ja auch kein Straf, da gibt es ja keinen Straftatbestand. Und deswegen, bevor ich jetzt entscheide, will ich wissen, ob die Verordnung 1107, über die wir vorher geredet haben, von 2008, über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, ob die überhaupt Unionsrechts, also ob die überhaupt rechtsgültig ist, ob die überhaupt unionsrechtlich Bestand hat. Die Frage der Gültigkeit des Unionsrechts kann nur der EuGH klären, also er hat also das Auslegungsmonopol, also sowohl was die Interpretation angeht, aber auch die Gültigkeit von Unionsrechtsakten. Und nachdem das Verfahren über die Zulassung von Glyphosat, genau das ist, von dem wir vorher geredet haben, nämlich Glyphosat ist ein Wirkstoff und der wird von der EU-Kommission zugelassen und ist 2017 mit einer Verordnung für weitere 5 Jahre zugelassen worden, hoch umstritten. Deswegen hat das Gericht gesagt, will ich vom EuGH geklärt wissen, ob diese Verordnung überhaupt zu einer rechtskonformen Zulassung führen kann, weil ich frage mich, ob diese Verordnung mit dem Vorsorgegrundsatz kompatibel ist. Und da ist wieder der Vorsorgegrundsatz aufgetaucht, der ja auch beim Malser-Verfahren eine große Rolle gespielt hat. Und deswegen besteht eine Analogie zum Verfahren, weil der Grundsatz der Vorsorge geklärt worden ist, beziehungsweise der EuGH hat gesagt, so wie das Verfahren geregelt ist, ist das mit dem Unionsrecht und insbesondere mit dem Vorsorgegrundsatz kompatibel. Es wird da genügend Transparenz hergestellt. Und die Grundsätze, nach denen die Zulassung erfolgt, nämlich die Prüfung auf wissenschaftlicher Basis und unter Beachtung des Vorsorgegrundsatzes, reicht aus, dass die Kommission eine Entscheidung treffen kann, die rechtsgültig ist. Ob sie das dann im Einzelfall tut oder nicht, ist nicht entschieden worden. Also muss man da ganz dick unterstreichen und unterscheiden. In dem Verfahren ist nicht darum gegangen, ob die Zulassung von Glyphosat zulässig ist, also ob die Verordnung der Kommission unten richtig oder falsch war, sondern nur, ob das Verfahren, das von der Verordnung definiert ist, ausreicht oder nicht. Und das ist deswegen ein sehr interessantes Urteil, weil es wird durchanalysiert und durchdekliniert, was der Vorsorgegrundsatz ist und so weiter und so fort und dass das passt. Aber nicht, dass der Einzelfall, dass dann das einzelne Mittel, das zugelassen wird, dass das dann richtig war oder nicht richtig war. Das ist ja noch ganz ein anderes Thema. Aber der Rechtsrahmen ist in Ordnung. So.
Vielleicht eben da noch mal ganz kurz, was genau sagt, was ist der Vorsorgegrundsatz oder wie kann man das definieren? Und vielleicht auch Interesse, aber wie schaut denn eigentlich so ein Zulassungsverfahren dann aus eigentlich? Vielleicht kannst du uns da etwas sagen.
Ja, also das Zulassungsverfahren selber, also das ist eine komplexe Geschichte, sehr langwierig, also aber im Kern läuft es so, dass ein Unternehmen, das Interesse hat, einen Wirkstoff zuzulassen, stellt einen Antrag über den Mitgliedstaat an die Kommission, muss die ganzen wissenschaftlichen Unterlagen liefern, und zwar muss nach dem Vorsorgegrundsatz nachgewiesen werden, dass keine Gefahr für die menschliche Gesundheit verbunden ist und keine Umweltschäden, die also über das Maß des Zulässigen hinausgehen. Also das ist schon, da merkt man schon, das klingt, also es geht um eine Güterabwägung grundsätzlich, weil auf der anderen Seite ist natürlich das Prinzip der Förderung der Landwirtschaft oder dass die Landwirtschaft also entsprechend sich die Pflanzenschutzmittel, die erforderlich sind, dass die zur Verfügung gestellt werden können. Auf der anderen Seite verlangt der Vorsorgegrundsatz, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit, auch der Tiere und der Umweltschutz ein wesentliches Kriterium ist für die Zulassung. Es muss also sichergestellt sein, dass hier weder Gefahr für die Gesundheit noch für die Umwelt besteht. Wobei der Vorsorgegrundsatz sagt, es ist ein hohes Schutzniveau, also nicht null Risiko, was ergibt es nicht, aber es ist ein hohes Schutzniveau und das muss nachgewiesen werden durch wissenschaftliche Studien. Und dem kommt dann der Moment der Wahrheit. Nicht? Also, ich glaube, wir haben vorher schon gesagt, also, dass die Kommission muss dabei alle verfügbaren wissenschaftlichen Daten berücksichtigen und die neuesten Ergebnisse der internationalen Forschung. Wenn man, es ist auch in dem Verfahren, ist ja immer wieder die Kritik, dass da bestimmte Studien nicht berücksichtigt werden, die Cocktail-Effekte nicht berücksichtigt werden, das nicht berücksichtigt werden und Zell und das, was da vorgelegt wird, das sind sowieso Studien, die von den Antragstellern kommen. Das ist auch der Vorwurf gewesen in dem Verfahren vom EuGH. Der EuGH hat gesagt, das ist der erste Schritt. Aber es müsste dafür sorgen, dass das erstens einmal validierte Verfahren sein. Und zweitens musst du Kommission selber aktiv werden und dir die Gutachten holen, wenn Zweifel bestehen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Beim Glyphosat zum Beispiel ist es so gewesen, dass also erstens einmal, ich erinnere mal den Namen vom Institut, das Internationale Krebsforschungsinstitut hat gesagt, das ist möglicherweise krebserregend. Daraufhin hat die Kommission gesagt, gut, dann werden wir die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit in Barmoden beauftragen, ein Gutachten zu erstellen. Die haben das alles zusammengefasst, was ein Gutachten da ist, und dann zum Schluss gekommen, nein, es ist aller Voraussicht nach, also nach dem derzeitigen Erkenntnisstand, nicht krebserregend. Dann war das immer noch nicht genug, dann ist eben die Studie da, das möglicherweise krebserregend ist und alle möglichen anderen Einwände. Dann ist nochmal eine Studie gemacht worden von der Chemikalienagentur, wiederum eine europäische Behörde, die das bestätigt hat, dass es nicht krebserregend ist, nach derzeitigem Stand der Wissenschaft. Dann hat es eben eine Kampfabstimmung gegeben in einem Ausschuss, wo die Mitgliedstaaten drin sind, wo der deutsche Landwirtschaftsminister dann das Zünglein an der Waage war, weil es ja ein Mordscasino gegeben hat in Deutschland, weil die Umweltministerin eigentlich dagegen war und so weiter. Und deswegen ist es dann für 5 Jahre zugelassen worden. Also man sieht, dass da das letztendlich auch der EuGH gesagt, die inhaltliche Entscheidung, die sachliche Entscheidung ist eine Entscheidung der Wissenschaft. Und ich kann nur garantieren, dass ein Verfahren da ist, wo erstens einmal die Kommission in der Lage ist, alle Informationen vom Antragsteller zu bekommen, die sie braucht, um zu entscheiden. Und der Vorsorgegrundsatz sagt dann letztendlich, falls Zweifel bestehen, falls unklar ist, falls man nicht feststellen kann, ob das jetzt dann wirklich nicht gesundheitsgefährdend ist oder umweltschädlich, dann hat die Kommission die Möglichkeit, vorsorglich die Zulassung zu verweigern oder Beschränkungen aufzulegen. Und sie muss nicht beweisen, dass es umweltschädlich ist. Und umgekehrt, wenn Zweifel bestehen, dann, auch wenn es nicht nachgewiesen ist, dann kann sie nach dem Grundsatz der Vorsorge die Sache stoppen und sperren. Was ja in den angelsächsischen Ländern ein bisschen anders ist. Jetzt haben wir mal ja die Geschichte mit den Punitive Damages, nicht? Also zusammen geht man davon aus, dass die Industrie selber Interesse hat, dass es passt. Und wenn es nicht passt, dann sind die Sanktionen so brachial, dass sie sicher ein Interesse haben, das nächste Mal das nicht mehr zu tun. Der Vorsorgegrundsatz ist praktisch das Umgekehrte, dass man sagt, es braucht eine Zulassung. Und für diese Zulassung gibt es ein Verfahren und am Ende gibt es eine Positivliste von dem, was passt. Und was da in der Liste nicht drin ist, ist nicht zugelassen. Das ist im Kern sozusagen der Vorsorgegrundsatz. Das ist aber ein Grundsatz, der an den Unionsrechtsgesetzgeber gerichtet ist und nicht an die Mitgliedstaaten. Also die Gemeinde, das, was Malz getan hat, passt nicht. Also ich kann nicht sagen, Vorsorge, deswegen ich sorge jetzt vor. So, das ist so im Großen und Ganzen der Sukkus von dem Urteil.
Und aus Kuriosität, sagen wir mal, dass der Staatsrat widerspricht jetzt dem Urteil vom Verwaltungsgericht und da vergehen jetzt wieder, was weiß ich, ein Jahr oder länger. Sagen wir mal, der Staatsrat entscheidet sich jetzt, nein, die Gemeinde hat recht gehabt, hätte sie machen dürfen. Ist dann die Umstellungsfrist für einen konventionellen Bauer dann eigentlich schon abgelaufen oder startet die Saison von dem Moment von neuem, die 2 Jahre Übergangsfrist, die da einberaumt worden sein?
Nein, dann wird es richtig interessant. Also sollte der Staatsrat das Urteil des Verwaltungsgerichtes verwerfen und feststellen, dass die Verordnung rechtsgültig ist, dann zitiere ich, was du vorher gesagt hast, dann geht der Kampf erst recht weiter, weil dann kommt nämlich die ganze Frage des Unionsrechts zum Tragen. Und dann wird es dann rechtlich interessant, weil sollte ein Bauer zum Beispiel eine Abstandsvorschrift nicht einhalten. Weil, also ein Punkt der Verordnung, also etwas, was wirklich absurd ist, ist ja die Vorschrift, dass du bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln einen Abstand von 50 Metern einhalten musst. Aber nicht leih, wie in der Richtlinie vorgesehen und dann im Nationalen Aktionsplan und in den Landesvorschriften zu sensiblen Gebieten, sensiblen also Einrichtungen, Schulen, bla bla, sondern auch gegenüber, also jedem Gebäude, jedem Stall, jeder Grünlandbewirtschaftung, jedem Weg, jeder Straße, auch wenn es ein Konsortialweg mittel durch die Dings durch ist, das heißt, wenn du Malz ist also sehr kleinteilig, kleine Parzellen. Also wenn du eine Parzelle von einem Hektar hast und auf vier Seiten von sowas umgeben bist, 50 Meter Abstand, 10.000 Quadratmeter, das heißt, die Wissenschaftler hast das Mittel drinnen, kannst du, wenn es gut geht, einen Baum behandeln. Das heißt, es wird zwangsweise dazu kommen, dass die Bauern trotzdem Pflanzenschutzmittel ausbringen, sofern nicht in der Zwischenzeit die Bioregion oder was auch immer realisiert ist. Dann kommt eine Strafe und dann wird man die anfechten und wird in diesem Fall dann nicht mehr die Unzuständigkeit der Gemeinde nach nationalem Recht geltend machen, sondern den Widerspruch zum Unionsrecht. Und dann wird man geltend machen, dass die Gemeinde zur Rechtsanwendung verpflichtete Organ oder berechtigte Organ der Mitgliedstaaten ist verpflichtet, dem Unionsrecht Folge zu leisten. Entweder durch unionsrechtskonforme Auslegung oder durch Nichtanwendung. Also die Gemeinde wird man dann ausführen, ist verpflichtet, diese Verordnung unangewendet zu lassen, laut Unionsrecht. Und deswegen ist sowohl die Verordnung als auch die Strafe, die ausgestellt worden ist, rechtswidrig. Und noch geht's rund, weil dann gibt noch Anfechtung, wieder, in dem Fall wieder vom Landesgericht gegen das Bußgeld. Antrag, dass die Verordnung oder die Gültigkeit der Verordnung, entweder das Gericht stellt selber fest, dass sie unionsrechtswidrig ist, und so ist Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung, Artikel 267 EUV, und der EuGH soll dann feststellen, ob die Verordnung mit dem Unionsrecht vereinbar ist oder nicht. Es gibt in der Zwischenzeit ja auch eine Stellungnahme der Kommission. Irgendein Parlamentarier Österreicher oder was im Zusammenhang mit Glyphosat gefragt, ja, ist es zulässig, dass man das Glyphosat jetzt intern verbietet, und die Kommission hat genau das gesagt, was wir halt in die Theorie, Geltungsvorrang und so weiter und so fort. Das heißt, dann geht es noch weiter. Dann ist nicht fertig. Und deswegen, ich denke, dass irgendwann wird sich vielleicht die Erkenntnis durchsetzen, dass diese Geschichten nicht vor Gericht zu lösen sein, sondern dass man da mal einen Diskurs darüber halten muss, ob es wirklich sinnvoll ist, dass man mit Verboten arbeitet oder ob man vielleicht einen kooperativen Weg findet. Ne? Weil einer der Vorwürfe oder beziehungsweise eine der Feststellungen, die auch in dem Verfahren getroffen worden sind, ist ja, dass das Problem die Bauern haben das mehrfach gesagt, also das Problem ist ja nicht, dass biologisch produziert werden muss, weil biologisch produzieren heißt, dass die Qualität, also die optische Qualität geringer ist und die Mengen geringer, wird ausgeglichen durch einen höheren Preis. Es gibt eine Studie vom Raiffeisenverband, das unterm Strich ökonomisch mehr oder weniger das Gleiche rauskommt. Ist aufwendiger, ist ein bisschen risikoreicher, aber das Problem ist, dass die Masse der Bevölkerung, sagen wir, interessant wäre es gewesen, wenn die Fragestellung weitergegangen wäre, also wenn also hier nur mal biologisch gearbeitet werden darf, seid ihr dann bereit, eine Abnahmeverpflichtung einzugehen und den Bauern das abzukaufen, weil ich habe mal oben gefragt bei einer von den Veranstaltungen, wie hoch der Anteil vom Konsum, beziehungsweise also der Konsum von Bio-Lebensmitteln ist, also wie viel Bio-Lebensmittel werden in Malz gekauft. Das war eine ernüchternde Erkenntnis, nämlich genau gleich viel wie in alle anderen Gemeinden. 3-4%, 5% maximal. Also deswegen da ein Modell, wenn das kooperativ wäre, dann brauchen wir nicht Kampfgeld weiter, sondern die Bauern sagen, du, ist kein Problem. Also wenn wir das schaffen, dass das irgendwie, deswegen auch der Vorschlag von der Bierregion Oberfinchgau, der interessanterweise oben von einigen der Promotoren selber abgelehnt worden ist, weil das würde dann auch bedeuten, dass die ganzen Grünlandbewirtschaften, also die Bauern, Investitionen, Ställe und so weiter und so fort, das ist eine komplexe Geschichte.
Also grundsätzlich eben sollte jetzt eine Gemeinde sagen, okay, wir wollen es einer pestizidfreien Gemeinde geben, gibt es eben keine sozusagen rechtliche Lösung dafür, sondern eine politische Lösung. Wenn ich deine Worte so jetzt plakativ zusammenfassen kann.
Ja, das war jetzt ein kleiner Ausrutscher ins große Ganze und nicht nur ins Rechtliche. Aber heute, also nach der derzeitigen Rechtslage, nach den Urteilen, die wir haben, betrifft das, was wir für Malz gesagt haben, betrifft jede andere Gemeinde.
In Europa.
Europa nicht, weil in Deutschland draußen kann ja sein, dass die Gemeinden eine Zuständigkeit kriegen, was ich nicht. Aber in Italien, auf jeden Fall, also meines Wissens ist das überall gleich. gelagert. Es hat ja mal ein Urteil gegeben, Malosko in Trient, wo der Staatsrat gesagt hat, dass dieses Verbot zulässig ist, das ja alle wieder zitiert wird. Leider waren ganz andere Voraussetzungen. Dann hat es den nationalen Aktionsplan gegeben. Und vor allem ist die Frage der Zuständigkeit im Rekurs nicht aufgeworfen worden. Und dann hat der Staatsrat dick eingeschrieben, zumal diese Frage, und nachdem es ja noch ein Dispositionsgrundsatz, muss ja der Rekurssteller sagen, was er zu beanstanden hat, nachdem das nicht aufgeworfen worden ist, kann ich darüber auch nicht befinden. Und dann ist das gesehen, kann man ja, also in Malosko war es zulässig deswegen. Und jetzt ist die Situation eine andere. Und das, was da jetzt entschieden worden ist, gilt für alle Gemeinden Südtirols auf jeden Fall. Und ich denke, also Italien, außer es gibt irgendein Regionalgesetz, was sagt, die Gemeinde kann. Mhm. Wäre möglich, aber Südtirol sicher nicht.
Also wir haben ein bisschen, was mir ins Gefahr kommen, auch schon im Vorgespräch, nicht, was wir jetzt da die Frage weiterleiten, wie hätte die Gemeinde Mals, wie hätten die Promotoren vorgehen können, um diesem Ziel näher zu kommen, ohne jetzt das im gerichtlichen Streit zu erwirken. Ein bisschen haben wir eh schon darüber geredet, nicht, aber wie kann man rechtlich formal in so einem Fall vorgehen, damit man sich nicht in die rechtlichen Nesseln, heißt es jetzt einmal, setzt.
Also es gibt schon eine Möglichkeit. Nur, also grundsätzlich, was nicht geht, ist ein Pauschalverbot. Was allerdings möglich ist, dass man gegen Zulassungen von bestimmten Pflanzenschutzmitteln oder Wirkstoffen gerichtlich vorgeht. Also wenn man zum Beispiel geltend machen will, dass eben bestimmte Studien nicht berücksichtigt worden sind, oder dass der Stand der internationalen Forschung ein anderer ist, dann kann ich das gerichtlich geltend machen. Also gegen einzelne Pflanzenschutzmittel. Hätte man in Mals auch machen können. Also wenn man meint, dass bestimmte Mittel, dass das nicht passt, dann muss man es anfechten. Es gibt ja für das Glyphosat, und dann gibt es auch die Möglichkeit, also die Kommission kann ja zugelassene Pflanzenschutzmittel, da gibt es ein eigenes Verfahren in der Verordnung, entweder nachträglich beschränken, nachträglich widerrufen, wenn es also neue Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, oder auch die Mitgliedstaaten für die Pflanzenschutzmittel haben die gleiche Möglichkeit. Da gibt es eine ganze Verfahren mit Beteiligung der Kommission, Beteiligung des Antragstellers und so weiter. Also sowas kann man ja dann initiieren, wenn man glaubt, dass es bei irgendwelchen Mitteln nicht passt. Es gibt einen Fall, also ein Urteil jetzt, ein ganz ein frisches, wen es interessiert, wo es genau um die Zulassung von Glyphosat geht. Also dort hat eine italienische eine Associazione Nazionale Grano Salus heißt das, und das Urteil ist T125 vom Gericht, also nicht vom Gerichtshof, wo es eben genau um die Frage gegangen ist, ist die Zulassung von Glyphosat, Verlängerung über weitere 5 Jahre, ist das zulässig oder nicht? Und die haben genau die Punkte geltend gemacht und gesagt, also der Stand der Forschung ist ein anderer. Es ist nicht alles berücksichtigt worden, Cocktail-Effekt und alles Mögliche. Es ist nicht nur Öffentlichkeit hergestellt worden, Transparenz, nicht Objektivität und. Also eine ganze Reihe von Anfechtungsgründen, und die sind eben direkt zum Europäischen Gericht gegangen. Und das hat das abgewiesen, und zwar mit der Begründung, interessanten Begründung, die folgendermaßen lautet, eine Hintertür offen gelassen für die Rekurssteller, sagt, diese Klage ist unzulässig, weil es ist nicht zulässig, eine Individualklage zu führen, wenn das nicht der abschließende, definitive Akt ist, wo keine Durchführungsbestimmungen mehr notwendig sind. Also kurz gesagt, in Brüssel, die Kommission lässt Glyphosat zu. Glyphosat ist der Wirkstoff, aber der Wirkstoff an sich ist ja nicht im Handel, sondern der Wirkstoff wird in ein Pflanzenschutzmittel eingebaut und dann kommt in den Handel, und dann hast du einen Schaden. Wenn du Nachbar bist, wo beim Nachbar drüben wird Glyphosat gespritzt, dann kannst du die wehren. Und deswegen musst du die vor den nationalen Gerichten gegen die Zulassung des Pflanzenschutzmittels wehren. Nationales Gericht, das nationale Gericht kann dann vorlegen, dem EuGH, der feststellt, ob die Kommissionsentscheidung gültig war oder nicht. Also ist eigentlich eine Formentscheidung. Aber das ist ein Weg, der konkret möglich wäre. Und in Mals, ich meine, einer der Promotoren ist wissenschaftlich bewandert zumindest, nicht? Also wenn man da meint, irgendwelche Studien wären nicht berücksichtigt worden, Cocktail-Effekt oder was weiß ich, dann kann man das hier geltend machen. Wahrscheinlich wäre das da, weiß nicht, ob es politisch jetzt eben so interessant war, aber zumindest rechtlich der erfolgsversprechendere Weg.
Ja, wunderbar. Nachher, vielleicht hört uns ja jemand zu und wird sich dann eventuell melden oder auch nicht. Und ja, danke fürs Gespräch auf alle Fälle und eben für die interessanten Ausführungen. Und ich glaube, es war mal wichtig, dass wir einfach auch die rechtlichen Aspekte bei dem sehr emotional diskutierten Thema in Südtirol in den letzten Jahren beleuchtet haben und da einfach auch mal aufgezeigt haben, eben was eigentlich Rechtsprinzipien und Rechtsstaatlichkeit für einen Wert haben und dass eben nicht immer nur um rein inhaltliche Aspekte geht.
Lass uns, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Und wir haben sehr gut nichts mehr hinzuzufügen gehabt. Das Gespräch hat damit geendet. Wir sagen euch danke fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich gleich. Vielen Dank. Macht es gut.
Ich gleich.
Warte nochmal.